IT-Service, Marketing, deine Praxis. Willkommen bei Dentalisiert, dem Podcast über die Digitalisierung von Zahnarztpraxen.
Hallo und herzlich willkommen im neuen Podcast. Das Thema ist heute Coaching in digitalen Zeiten. Kann Online-Coaching für Zahnärzte die Ergebnisse bringen, die sie brauchen? Woran erkenne ich einen guten Coach? Und meine Gesprächspartnerin ist die Julia Neb. Hallo Julia.
Schönen guten Morgen, lieber Stefan.
Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte dich ganz gerne erstmal vorstellen. Julia, du bist ja Business Coach und du bist Speakerin, Autorin und auch Anwältin für Medizinrecht. Du bist als Medizinrechtlerin von der Kassenärztlichen Vereinigung direkt zu einer privaten Abrechnungsgesellschaft ins Ruhrgebiet gegangen.
Ja, genau.
Da warst du auch jahrelang Mitglied der Geschäftsleitung, warst da Führungskraft, Prokuristin und hast da die Qualität der Abrechnung in Zahnarztpraxen sowie die Praxisabläufe vieler Zahnarztpraxen maßgeblich positiv beeinflusst. Ich habe trotzdem noch, um dich noch mal ein bisschen näher vorzustellen, zwei kleine weitere Fragen. Mhm. Bist du eher der Mensch, der im Urlaub an die See fährt oder in die Berge?
Am liebsten sowohl als auch. Ich glaube, wenn ich mich tatsächlich entscheiden müsste, das fragst du mich ja gerade, dann bin ich doch eher der Seemensch, der Seeluftmensch. Ich liebe einfach das Wasser.
Und meine zweite Frage dazu ist, wenn du tierlieb sein solltest, bist du dann eher der Katzenmensch oder der Hundemensch?
Okay, ich bin tierlieb tatsächlich. Ich mag Hunde lieber.
Du magst Hunde lieber, perfekt. So, und dann gehen wir mal in den beruflichen Kontext. Und zwar hast du vor einem Jahr die Leading Me First gegründet und hast da die Themen Führungskräfteentwicklung, würde ich mal sagen, Teamkommunikation und Rhetorik. Darauf gehen wir jetzt gleich ein und versuchen in dem Podcast das Thema Coaching mit diesen drei Themen zu beleuchten. Und du sagst auch noch von dir selbst, dass du für Mut und Unternehmertum stehst. Mhm. Und natürlich auch durch die Ausbildung heraus, dass das in der Medizinbranche auf jeden Fall für dich ein großes Thema ist. Ist es richtig?
Auf jeden Fall.
Mhm. Ja, okay. Die Medizinbranche klebt also an dir. Wie kommst du auf dieses Wortspiel mit dem Kleben? Kannst du das näher erläutern?
Ja, kann ich. Gerne, Stefan. Also man hat ja mit dem Laufe der Zeit einen gewissen Stallgeruch angenommen. Ne? Also meine Ausbildung als Juristin habe ich in Gießen absolviert. Ich habe dort das Studium absolviert und habe mich dort auch schon bereits medizinrechtlich fokussiert. Was wahrscheinlich auch daran lag, dass ich lange im Rettungsdienst gearbeitet habe, einfach um mir das Studium zu finanzieren. Mhm. Und die ganzen Referendarstagen, also die Zeit während des Referendariats, habe ich ausschließlich in medizinrechtlichen Bereichen verbracht, also bei der Landesapothekerkammer Hessen. Ich war bei Fresenius, einem der größten Pharmaunternehmen, allein schon hier in Deutschland, aber auch europaweit, und habe mich auch auf medizinrechtlich ausgerichtete Kanzleien spezialisiert, die sich hauptsächlich so in Arzthaftung, Sozialrecht profiliert hatten, aber auch rund um die zahnärztlichen Themen sich positioniert hatten. Mhm. Und das war dann klar, meine erste feste berufliche Anstellung, die wird natürlich in diesem medizinrechtlichen Bereich sein. Und sehr schnell hatte ich dann auch ein Angebot von der Kassenärztlichen Vereinigung. Das war 2010. Und da habe ich ganz viel Erfahrung in prozessualer Hinsicht mit Plausibilitätsprüfungen, Abrechnungsprüfungen, mit der Schnittstelle zur Staatsanwaltschaft gesammelt. Und auch bis zum Bundessozialgericht. Also es war einfach eine irre spannende Zeit in so jungen juristischen Jahren. Ich habe viele, viele Ärzte gesehen, ich habe viele Arztpraxen gesehen. Ich habe verstanden, wie Verwaltung funktioniert, also was auch diese Janusköpfigkeit, die der Kassenärztlichen Vereinigung beispielsweise auch vorgeworfen wird, bedeuten kann oder was damit gemeint ist. Und bin dann nach 2 Jahren zu BFS, BFS Health Finance in Dortmund. Das ging über einen Headhunter, der einfach angerufen hat. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Nicht mit dem Headhunter, sondern eben mit der BFS. Und diese Liebe sollte eigentlich nur 2 Jahre dauern, aber ich bin dann 12 Jahre dort geblieben. Mhm. Und erst dieses Jahr tatsächlich vollends raus in die Selbstständigkeit, obwohl ich letztes Jahr eben schon Leading Me First gegründet hatte.
Kann es auch sein, dass deswegen auch die ersten Anfragen für Leading Me First aus dieser Branche kamen?
Ganz logisch. Ich bin immer noch sehr verknüpft mit dieser Branche und das sind eben, die Kunden waren oder sind Zahnärzte, sind Ärzte, sind medizinische Versorgungszentren und dadurch, dass ich so viel gesehen habe und eben diesen Stallgeruch mitbringe, spreche ich genau diese Sprache und das ist einerseits wollte ich natürlich auch Leading Me First so aufbauen, dass es nicht ausschließlich für die Medizinbranche eingestuft wird. Andererseits kommen natürlich auch daher die ersten Anfragen oder sind eben die ersten Anfragen auch letztes Jahr schon gekommen. Und das ist, das schmeichelt mir ungemein. Ne? Also einfach, weil ich dafür angefragt werde, jetzt meine Expertise in diese Branche zu bringen, rein beratend.
Ja. Was sind denn so die typischen Anfragen deiner Kunden aus dieser Branche, die da so auf dich einprasseln?
Ganz unterschiedlich tatsächlich, das sind sowohl Trainings für die Mitarbeiter selber, also Beispiel in Arzt- oder Zahnarztpraxen, wenn es darum geht, wie wollen wir miteinander kommunizieren, wie wollen wir auch das einen gewissen Umgang mit unseren Mitarbeitern haben als Führungskraft. Aber auch ganz klassische Führungskräftetrainings. Also wenn es jetzt um größere Unternehmen geht, habe ich jetzt aktuell schon durchgeführt ein Führungskräftetraining von über 30 Personen. Da findet jetzt im November der 2. Durchgang statt. Da geht es tatsächlich um Meilensteine, die entwickelt werden, um ein Leitbild zu entwickeln der Führungskraft, wie sie in ihrem Unternehmen, was über 200 Mitarbeiter hat, gesehen werden wollen, wie sie tatsächlich wirken wollen, wie sie wahrgenommen werden wollen. Dann habe ich aber auch ganz klassische 1-zu-1-Coachings. Also das ist ja das, wofür ich auch stehe. Und da geht es um verschiedene Fragestellungen. Also von einer jüngeren Ärztin, die sich eben nicht entscheiden kann, bleibe ich im Angestelltenverhältnis? Gehe ich in die Selbstständigkeit? Was ist das Beste für mich? Und da gibt es natürlich ganz viele Dinge, die ich mir anlesen kann. Aber tatsächlich 1-zu-1 darauf zu schauen, was will diese jüngere Ärztin? Was ist für sie das konkrete Modell? Was passt für sie? Dann habe ich noch eine Ärztin, die ich gerade begleite. Da geht es einfach darum, dass sie von 4 auf 20 Mitarbeitern aufgestockt wird und jetzt einfach sehen muss, wie kann sie sich selber organisieren? Wie schafft sie es auch, ihre Work-Life-Balance da reinzubringen? Welche Strukturen bringt sie rein für Mitarbeitergespräche? Also welche Regelmäßigkeit soll da rein? Wie soll ein Einstellungsprozess ablaufen? Also das sind sowohl prozessuale Anfragen als auch reine 1-zu-1-Coachings, als auch so Team-Coachings oder Team-Entwicklungstrainings, will ich jetzt mal sagen.
Ja, da wo Menschen arbeiten, kann es auch zu Konflikten kommen. Je größer ein Team, wahrscheinlich desto mehr. Ist das auch ein Thema, ein Thema, zu dem du angefragt wirst?
Ja, sehr oft sogar. Also Konflikte meint ja immer im Team, wenn entweder 2 Mitarbeiter sich einfach nicht miteinander so arbeiten können, wie eine Führungskraft sich das vielleicht auch vorstellt. Oder noch schlimmer, wenn dieser Konflikt sich so durch den Praxisalltag, durch den Unternehmensalltag zieht, dass es zu Blockaden und Leistungsabfällen führt. Das ist eine ganz typische Situation. Ich sage immer gerne, es menschelt. Und da, wo Menschen miteinander arbeiten, ist es ganz normal, dass diese Situationen passieren. Jetzt ist es nur entscheidend, wie man da eben gesichtswahrend auch rauskommt.
In diesen Zeiten, in denen es einen Fachkräftemangel ja in allen Bereichen gibt und gerade auch im Zahnärztebereich, ist wahrscheinlich auch ein Problem, dass dann einer der Mitarbeitenden auch sagt, also ich verlasse lieber das Unternehmen, als dass ich diesen Konflikt jetzt löse, ist doch sicherlich dann auch ein Anspruch der Praxisführung, da einzugreifen und dann deine Hilfe zu holen. Ne?
Und genau das sind die Anfragen. Also es geht bei diesen Anfragen immer darum, dass sich die Führungskraft entscheidet, ich möchte beide Mitarbeiter behalten oder ich möchte auch diese Ruhe ins Team wieder reinbekommen. Mir ist das wichtig, dass wir gut miteinander zusammenarbeiten. So stelle ich mir das hier nicht vor. Bitte hilf mir, und zwar extern, weil vielleicht auch die Führungskraft nicht unbedingt die Zeit und die Kraft hat oder auch die Kompetenz, das, was völlig legitim ist, diesen Konflikt so zu lösen, dass es wieder sozusagen auf Spur geht, ne? Dass alle wieder auf der Straße ordentlich fahren können und miteinander gut umgehen können.
Hast du denn ein paar konkrete Tipps für diesen Fall, wenn wir uns den nochmal ganz genau anschauen, wo sich da so zwei Mitarbeiter spinnefeind sind? Was kann man da als Praxisinhaber konkret tun?
Auf jeden Fall sofort reagieren. Also diesen Konflikt nicht wie so ein Schwelbrand durchziehen, vermeintlich in der Auffassung, ja, die werden sich schon wieder einigermaßen selber arrangieren können. Ich sage gerne, es gibt drei Phasen in diesem Konflikt. Es gibt eine Kampfphase, eine Organisationsphase und eine Leistungsphase. Und diese drei Phasen sollte man durchlaufen haben, damit es wieder funktioniert. Und wenn ich mir jetzt die erste Phase anschaue, die Kampfphase, da sollte ich als Führungskraft mir anschauen, was ist hier eigentlich los? Und das schaffe ich durch Fragen, ne? Also wichtigste Regel, wer fragt, führt. Und warum ist das so wichtig? Also warum sind eigentlich meine Mitarbeiter gerade in diesem Labyrinth? Sie finden in ihrem Konflikt keinen Ausweg. Und die kennen gerade nur eine Richtung, nämlich vorwärts, ihre Richtung. Und es ist meines Erachtens Aufgabe der Führungskraft, durch was ist hier jetzt gerade eigentlich los, herauszufinden, wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter aus diesem Labyrinth herauszuführen, aus dieser Abwärtsspirale. Und da würde ich vorschlagen, es gibt vier Fragen, wer ist beteiligt, also wer ist an dem Konflikt beteiligt. Und meistens sieht man immer nur ein oder zwei, also zwei Leute, vielleicht drei, aber manchmal sind es auch noch mehr Leute, die daran beteiligt sind, die mit positioniert sind. Also es ist schon wichtig, sich genau anzuschauen, wer ist tatsächlich in dem Konflikt beteiligt. Habe ich selber vielleicht auch einen Anteil daran? Also auch eine gewisse Selbstreflexion an den Tag zu legen. Was ist mein Beitrag dazu? Das ist dann schon Frage 2. Was habe ich als Vorgesetzter dazu beigetragen, dass dieser Konflikt möglicherweise auch überhaupt entstehen kann?
Ja.
Was ist passiert? Kenne also die Historie. Wann hat das angefangen? Was ist sozusagen noch in Zwischenzeit passiert? Was sind so die Meilensteine dazwischen gewesen? Wann startete der Konflikt? Also wer ist beteiligt? Was habe ich dazu beigetragen? Was ist genau passiert? Und wann hat es angefangen?
Ja.
Um erstmal zu verstehen, was ist hier eigentlich passiert? Sachverhaltsklärung. Und ich muss mir darüber klar sein, wie wichtig ist die Konfliktlösung für meine internen und externen Abläufe. Also welche Bedeutung hat gerade dieser Konflikt in meiner Praxis?
Ja.
Und da geht es auch darum, ein Gespür zu entwickeln für die Stimmung in meiner Praxis, in meinem Unternehmen etc. Und deswegen sofort reagieren und sofort rein.
Und wie geht es dann weiter?
Organisationsphase, also ich sollte möglichst neutral einen Überblick behalten über diesen Konflikt. Also Neutralität wahren ist so das oberste Gebot. Ich höre mir alle Seiten an und meistens sind ja diese Konflikte nicht auf Sachebene. Das heißt, da ist ganz viel Emotionalität drin und das muss ich filtern können. Also auch mich nicht emotionalisieren zu lassen, mich nicht positionieren zu lassen als Vorgesetzter, ist eine wesentlich entscheidende Voraussetzung, um in dieser Organisationsphase es wieder richtig auf die Spur zu bekommen, die Mitarbeiter wieder auf die Spur zu bekommen. Wobei das schon fast ein bisschen abfällig klingt. Ich hoffe, man legt das jetzt nicht so in die Waagschale. Und dann ein Gespräch ansetzen. Also nachdem ich alle einzeln angehört habe, nachdem ich verstanden habe, worum es geht, ich setze ein Gespräch an und ich brauche eine Gesprächsleitung. Das kann ich selber machen als Praxisinhaber oder als Führungskraft, aber manchmal hilft es auch eine neutrale dritte Person in dieses Gespräch mit reinzuführen. Das wären dann so originäre Coaching-Situationen, also wo man einen Dritten reinnimmt, der das ganze Gespräch eben moderiert erstmal. Und vor allem dann als wesentlicher Schritt, was ist jetzt die Lösung? Also wie kommen wir jetzt hier raus? Und diese Lösung, im Idealfall, kommt die von den Mitarbeitern selber. Mhm. Man kann dann Ideen reingeben, die man sagt, also stellt euch doch mal vor, wir machen es jetzt, wäre es ein erster Schritt, wenn wir es jetzt so und so machen, als Kompromiss, könntet ihr euch das gut vorstellen. Und dann ist es eine Einladung. Aber das, was die Mitarbeiter dann selber mit reinbringen, das ist immer viel effizienter, als wenn ich von außen die Lösung ad hoc und absolut vorgebe. Ja. Und das wäre eine absolute Empfehlung in dieser Gesprächsleitung, nicht eine Lösung vorzugeben, sondern nur ein Angebot zu machen für Kompromisse, für auch Etappenziele. Und ganz wichtig, zum Schluss auch das zu manifestieren. Wir schreiben es auf, was ist jetzt die Lösung oder was sind die nächsten Schritte, wo wir uns erhoffen, damit kommen wir aus diesem Konflikt raus. Das ist wie ein Vertrag, an den sich alle halten müssen. Das können auch Verhaltensregeln sein. Wir wünschen uns einen guten Morgen, freundlich. Das kann ein erster Vertragspunkt sein, wenn er noch so trivial klingt.
Und du gehst dann 4 Wochen später und schaust nach, ob der Vertrag eingehalten wird?
Das wäre die ideale, also der ideale Nachhaltigkeitsmoment, als Führungskraft dann immer auch zu schauen, wie geht's euch gerade? Dranbleiben. Also das ist dann die Leistungsphase, die letzte Phase, die abschließende Phase. Die erkenne ich daran, dass sie funktioniert, indem alle wieder oder indem es eben wieder ein effizientes und harmonisches Arbeiten ist. Das klappt nicht immer sofort, aber manchmal durch die Einhaltung dieses Vertragswerks und durch das Dranbleiben. Mir ist es wichtig, dass ihr gut miteinander arbeitet. Mir ist es wichtig. Wir müssen hier gut miteinander arbeiten, um nach außen und nach innen wirklich effizient und produktiv zu sein.
Perfekt. Das hört sich gut an. Jetzt noch zu deinem Unternehmen. Du bist jetzt im Ruhrgebiet ansässig. Genau. Jetzt nochmal die Frage, profitiert denn Coaching nicht eigentlich von einer direkten und persönlichen Interaktion zwischen dir als Coach und dem Coachee?
Das kommt so ein bisschen drauf an, ja. Also 1:1 ist natürlich das Effizienteste schlechthin. Mhm. In dieser doch sehr schnelllebigen und digitalen Welt hat aber meiner Erfahrung nach so ein Mischgefüge, macht das durchaus Sinn. Also Mischgefüge meine ich, klar sollte so eine Kennenlernphase 1:1 stattfinden, um festzustellen, passt das zwischen uns überhaupt? Sind wir auf einer Wellenlänge, wenn es darum geht, wenn ich mit einem Coachee, so heißt mein Kunde, so auf Neudeutsch, sozusagen auf Anglizismen, wenn ich mit meinem Coachee zusammenarbeiten kann, dann muss das für den Coachee stimmen und das muss für mich stimmen, also dieses Vertrauensverhältnis. Und vielen fällt es leichter, wenn sie jemanden 1:1 wahrnehmen können. Aber meine Erfahrung ist eben, dass diese Schnelllebigkeit durchaus funktioniert mit Videocalls, Teammeetings und Co., wenn auch mal ein Online-Element dabei ist. Also das funktioniert durchaus. Und es hat enorme Vorteile, wenn ich sozusagen auch mit Video mal schnell telefonieren kann, wenn ich vielleicht auch aus dem Urlaub heraus, wenn es gewünscht ist, eine Session durchführen kann, weil gerade bestimmte Fragestellungen sind, die ad hoc auch gelöst werden sollen. Und das, diese Flexibilität an der Stelle, die bringt enorm viel.
Oder auch an Randzeiten des Tages, weil die Praxisinhaber ja oftmals den ganzen Tag selber am Stuhl sitzen und sie dann keine Zeit haben, in dein Coaching zu gehen, sondern Randzeiten zu nutzen, die man dann online auf jeden Fall besser auf die Reihe bekommt als im 1:1-Gespräch dann vor Ort. Gibt es denn Fälle, wo du sagst, dass ein Online-Coaching gar nicht geeignet für?
Ja, auf jeden Fall. Die gibt es. Es gibt Fälle, da sage ich, Online-Coaching kann nicht so effizient sein wie ein Vor-Ort-Coaching. Das sind diese typischen Konfliktthemen im Team, wo es um eine Konfliktauflösung geht. Also wo eben 2 Mitarbeiter Minimum beteiligt sind an so einem Konflikt. Das ist eher was für eine Vor-Ort-Session. Da braucht es Zeit. Das sind hochemotionale Konflikte, die sind nicht immer nur an der Oberfläche und da muss man schon eine Stufe tiefer gehen. Und da braucht es ein direktes Wahrnehmen der Personalien. Und in der Regel mache ich hier vorab Einzelgespräche mit den Mitarbeitern, damit erstmal hier die Luft auch raus darf. Ne? Also die dürfen erstmal, die ganze Emotion, die muss raus. Der ganze Druck muss raus. Aber die Konfrontation des Konflikts mit den Beteiligten sehe ich als klassische Offline-Situation an. Also da kann, wenn es gewünscht ist, dieses Einzelgespräch schon mal telefonisch ablaufen, wenn es eben nur so effizient auch in den Praxisalltag passt oder wenn beispielsweise die Praxis in Österreich ist und ich eben hier in Bochum sitze und die Fahrtkosten an der Stelle auch reduziert sein sollen. Mhm. Aber da bei diesen Konflikten offline, definitiv. Und ich denke, dass weitere Grenzen im Online-Coaching immer da sind, wo es eben um Teambuilding und Mitgefühl geht. Also ich selbst erlebe so 1-zu-1-Sessions per Videotelefonie dann als machtlos an und komme an meine persönlichen Grenzen, wo mein Coachee weint. Hm. Also einfach sehr emotional ist und ich ihn einfach nicht in den Arm nehmen kann, weil es mein Impuls ist, weil es auch für den anderen gerade wichtig wäre.
Ja.
Und das ist für mich etwas, das auszuhalten. So aus dieser Ferne heraus, das finde ich auch, ja, das entspricht nicht meinem, ja, State of the Art vielleicht. Also da möchte ich am liebsten vor Ort sein. Ne? Also gerade wenn es so um Emotionen geht und da kommt Coaching einfach per Videotelefonie an eine gewisse Grenze meines Erachtens. Jetzt ist es aber auch so, dass es eher selten der Fall. Also dass jemand mal so weint und dass man so auf diese, ja, auch dieses körperliche Mitgefühl ausdrücken möchte. Aber wir kommen auch schon mal an diese Themen dran, weil Coaching kann auch sehr schmerzhaft sein und da darf sich eben auch so ein Gefühl mit in Form von Tränen und Traurigkeit mal seinen Weg bahnen. Ja, und Online-Tränen trocknen ist eben nur schwer möglich, Stefan.
Wir haben jetzt über die Vorteile von Online-Coachings schon einiges gesagt, aber magst du nochmal vielleicht die zwei wichtigsten Punkte da zusammenfassen?
Ja, klar. Du bist total lokal unabhängig. Also ich kann, egal an welchem Ort ich bin, mein Coaching durchführen, wenn es rein online ist. Mein Kunde kann es auch. Der kann überall auf der Welt sein und der kann mit mir in Kontakt treten. Mhm. Voraussetzung ist natürlich, dass die Internetverbindung stabil ist. Ne? Mhm. Und das ist also auch ganz egal, ist mein Kunde schon im Feierabend, ist der noch in der Praxis, hat da sich eben einen Blocker reingebaut und sagt, so, ich habe jetzt hier eine Stunde mit meinem Coach, das ist mir wichtig und diese Zeit nehme ich mir jetzt. Und im Urlaub, auf Dienstreise, ganz egal, der Termin ist gesetzt und man nimmt sich die Zeit füreinander. Und daher sind auch Kunden aus dem deutschsprachigen Ausland für mich jetzt keine Herausforderung, ne? Also um zusammenzuarbeiten. Natürlich komme ich überall hin, wenn das der Kundenwunsch ist. Aber es muss natürlich auch in den Zeitplan meines Kunden passen und auch in meinen. Weiterer Vorteil, Zeit und Kosten. Ganz klar, wenn ich nicht durch halb Deutschland reise, um zu meinem Kunden zu kommen, also diese Zeit aufwende, die natürlich auch Geld kostet oder auch die Reisekosten einspare, die mein Kunde ja wiederum zahlen müsste, dann ist das eine maximale Flexibilität oder umgekehrt. Also mein Kunde muss diese Kosten ja gar nicht zahlen, indem er zu mir kommt. Also da ist ein ganz klarer Vorteil in einem Videocall zu sehen. Ich kann meinen Kunden auch viel effizienter begleiten. Ich kann natürlich viel mehr Kunden, die ich nicht vom Bahnhof aus anrufe, wenn ich gerade auf Dienstreise bin, effizient begleiten in ihrem 1-zu-1-Bedarf. Also meine im Moment am weitesten entfernte Kundin, die sitzt in Stuttgart, ja, und die ist sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland unterwegs. Und die ist super froh, dass sie weiß, wenn wir einen Termin haben, kann sie mich von überall erreichen.
Ja.
Wie gesagt, vorausgesetzt, die Technik steht.
Ja, genau. Also deine Zeit wird ja abgerechnet, über die Kosten reden wir gleich noch. Und die Zeit, die du auf Reisen verbringst, die da bezahlt werden muss, kommt ja dem Coachee praktisch steht nicht zur Verfügung und ist damit verschenkt. Also ist es wesentlich effizienter, habe ich daraus gehört. Aber
absolut.
Der nächste Punkt ist dann, wie läuft denn so ein klassisches Online- oder analoges Coaching bei dir ab?
Ja, also Eins zu eins meinst du jetzt, ne?
Ja.
Genau. Meist macht man sich zu Beginn, also man führt erstmal so ein Orientierungsgespräch. Da ist es meines Erachtens wichtig, dass, da sollte man vielleicht auch drauf achten bei einem Coaching oder einem Coaching, was man bucht, so ein Orientierungsgespräch, das kostet bei mir kein Geld. Mhm. Ne? Also man guckt erstmal, passt das überhaupt zusammen und worum geht es eigentlich? Ist Coaching überhaupt der richtige Ansatz? Das muss ja nicht immer passen, ne? Also muss ja nicht immer ein Coaching sein. Und dann sagt man, okay, wir machen zu Beginn schon 2, 3 Termine, die sind fix, um ein erstes Fundament auf unserem Weg, auf unserem Weg zur Lösung einer Herausforderung, eines Problems aufzubauen. Das ist das Fundament. Und die Termine laufen grundsätzlich ganz individuell nach den Bedürfnissen des Kunden ab und folgen jetzt so keinem klassischen Schema. Also wenn du jetzt fragst, wie läuft das so ab, dann sind das so Parameter. Ich sage, okay, in der Regel läuft es so ab, Orientierungsgespräch, dann macht man 2, 3 Termine. Und in der Regel braucht es ja auch so ein bisschen Anlaufzeit, um zu erzählen, wo drückt denn jetzt eigentlich gerade der Schuh. Meistens ist es so, und das werden mir viele Coaching-Kollegen bestätigen, man sieht ja immer nur den Eisberg. Und darunter sind unfassbar viele Themen, die da noch mit reinlaufen in bestimmte Herausforderungen, in bestimmte Fragestellungen, wo der Coachee auch weiterkommen möchte. Und da ist schnell mal so eine Dreiviertelstunde auch verpufft. Und es ist auch ganz wichtig, dass sich ein Coachee auch die Zeit nimmt, darüber zu sprechen, dass das nicht zwischen Tür und Angel passiert, sondern wirklich auch eine bewusste Auseinandersetzung mit seiner Herausforderung ist. Und gerade Coaches, die zu mir mit der Frage kommen, gehen oder bleiben, also was mache ich jetzt eigentlich? Gehe ich in die Selbstständigkeit? Bleibe ich in der Praxis? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Das können auch private Fragestellungen sein. Ne? Also bleibe ich in der Beziehung? Wie schaffe ich es, mein Team wieder auf die Spur zu bringen? Wie bin ich, also ich habe hier bestimmte Voraussetzungen in der Führung. Wie verhalte ich mich da? Die stehen vor einem riesigen Berg. Mhm. In der Regel sind das Menschen, die sagen, okay, ich möchte jetzt hier eine Begleitung haben und dieser Berg, den will ich jetzt angehen. Also es geht erstmal um ein Ankommen im Gespräch und dann geht es superzügig ans Eingemachte in diesem Gesprächsverlauf. Und in der Regel kann man so sagen, ist so nach 3, 4 Coachings von einer Stunde, ist schon ein super Fundament da, mit dem der Coachee arbeiten kann. Das ist einfach so. Deshalb halte ich auch so Coachings, wo erstmal so Blöcke von 10, 15 Stunden verkauft werden, nicht seriös, weil man kann schon in den ersten Stunden eine absolut effiziente Lösung für den Coachee implementieren, definitiv. Meistens geht es ja um Glaubenssätze, also Glaubenssätze, die so unter so einem Konflikt drunter. Ja, Glaubenssätze sind denn, ist die Art, wie ich denke. Also wie schauen wir in die Welt, wie sehen wir die Welt, also ist Geld gut, ist Geld schlecht, ne? Also was habe ich beigebracht bekommen? Das Glaubenssätze sind in der Regel in früher Kindheit implementiert, in der Regel durch das Außen, durch Reaktionen, durch eigene Glaubenssätze des Außen, habe ich sie als Kind wahrgenommen, zwischen 3 und 7 Jahre werden sie in der Regel erworben. Und das ist wie ein Eintrichtern, eine Indoktrination. Und beispielsweise, dass ich sage, ja, also Geld ist schlecht. Und indem ich beigebracht bekomme, also Geld ist schlecht, manifestiere ich das eben auch nach außen. Also ich ziehe eben kein Geld an, sondern ich lebe immer irgendwie am Limit. Mir ist es aber gar nicht bewusst. Also Glaubenssätze laufen in der Regel total unterbewusst ab. Da kann ich noch so sehr sagen, nee, es ist nicht so. Aber letztendlich ist mein Verhalten, was ich nach außen darlege, zieht sozusagen auch mein Umfeld an und wird immer das sozusagen ja überleiten, was mein Glaubenssatz in mir drin unterbewusst nach außen darstellt. Also dieses Geld ist schlecht. Ich werde entsprechend auch kein gutes Händchen für Geld haben, beispielsweise. Und diese Glaubenssätze, ja?
Ich nehme mal ganz kurz ein Beispiel vielleicht rein aus dem Unternehmertum, was mir so eingefallen ist. Den meisten Menschen unserer Generation ist gesagt worden, als Glaubenssatz dann auch manifestiert, ein Kredit oder Schulden machen ist schlecht. Und das ist im Unternehmertum natürlich völlig kontraproduktiv, wenn du eigentlich investieren solltest, um unternehmerisch wesentlich erfolgreicher zu sein, aber dann diesen Glaubenssatz hast und in dem Fall deine Hilfe dazu vielleicht führen könnte, das aufzubrechen und zu sagen, ein Kredit für eine Investition in eine Praxis ist eine sinnvolle Ergänzung in deinem Unternehmen und wäre auf jeden Fall dann wirtschaftlich geholfen. Ist das auch ein gutes Beispiel?
Genau, Stefan. Nur man muss da meines Erachtens nochmal differenzieren, weil es ist schon eine tragende Entscheidung, wenn ich einen Kredit aufnehme über, ich sag mal, 250.000, 500.000 Euro oder mehr, dann kann ich nicht einfach sagen, Glaubenssätze hindern mich daran, diesen Kredit aufzunehmen. Glaubenssätze sind nichts Schlechtes. Sie schützen mich. Mhm. Ein Glaubenssatz oder etwas, was mich hindert, das kann ja auch eine Intuition sein, zu sagen, ich muss noch mal 2-3 Minuten drüber nachdenken, ist dieses Invest, was ich jetzt gerade durchführe, was bedeutet das für meine Zukunft? Was bedeutet das für die nächsten Urlaube meiner Familie? Was bedeutet das für mein Unternehmen Praxis? Also man kann nicht sagen, Glaubenssätze, ja, gehst du drüber weg, machst du dir einmal bewusst und ja, jetzt verhältst du dich einfach anders. So ist es nicht. Sondern man kann schon sagen, Glaubenssätze können ein Unternehmertum beeinträchtigen, können dem Ganzen aber auch förderlich sein. Also es kommt immer darauf an, wie man diesen Glaubenssatz nach außen auch lebt oder wie er sich in mir drin so gefestigt hat, dass ich entweder eine PZR total unterm Wert verkaufe, ja, was wirtschaftlich keinen Sinn macht, oder ob ich jetzt einen immensen Kredit aufnehme und sage, ja, da gehst du jetzt einfach mal drüber weg, weil du weißt ja, du hast diesen Glaubenssatz und bei der PZR hat es ja jetzt auch funktioniert, wenn ich die jetzt einfach mal 50 Euro mehr ansetze. Ja, verstehst du? Es muss einfach, das ist eine ganz unterschiedliche, nach außen zu treffende Entscheidung. Warum ist ein Glaubenssatz da? Und wie gehe ich nach außen damit um? Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, Glaubenssätze sind schlecht und da muss man drüber weggehen, sondern muss genau hinsehen.
Perfekt. Aber in solchen Situationen kannst du sicherlich helfen mit Fragen, denn wir haben ja vorhin schon gelernt, wer fragt, der führt, dass der Coachy auf vielleicht die beste Antwort von alleine kommt. Ja, Mensch, dann stellt sich jetzt uns natürlich die Frage, was muss man denn für ein Coaching zahlen und wie findet man denn einen geeigneten Coach?
Also erstmal zu deiner Frage, was muss ich so für ein Coaching berappen? Da gibt es wie bei allem ein von bis. Also viele Coaches haben Stundensätze von ca. 100 bis, ja, ich sage jetzt mal so 300 Euro. Nach oben sind die Grenzen immer offen. Wie bei fast allem. Und aber auch für so ein Führungskräfte-Coaching, also im C-Level-Bereich, also CEO, CFO im Unternehmen, da werden auch schon mal vierstellige Stundensätze als üblich betrachtet. Ja. Also das gibt es auch. Das sind so klassische Wirtschaftsunternehmen, die in diesen Stundensätzen auch damit mitspielen. Und bei Leading Me First sind wir zwischen 180 und 550 Euro, je nachdem, ob es sich um ein Mitarbeitercoaching 1:1 handelt oder um ein Geschäftsführercoaching. Also es kommt immer auch auf die Komplexität der Situation an. Deshalb ist so ein Orientierungsgespräch zu Beginn, macht durchaus auch Sinn, um einfach mal eine Kostenfrage zu klären.
Ja.
Und man kann auch sagen, je besser ausgebildet der Coach ist und je spitzer er oder sie für die Branche positioniert ist, desto höher wird der Stundensatz ausfallen. Also ist es ein Coach, der für diese Branche etabliert ist, der eben einen gewissen Stallgeruch mitbringt, der weiß, wovon er spricht, bin ich natürlich viel effizienter unterwegs, werde natürlich weniger Stunden wahrscheinlich brauchen, weil man nicht erklären muss, was ist denn eigentlich eine MFA, eine ZFA etc., was sind die Ausbildungsgrade oder was sind die Fachtermini. Und dafür kostet es natürlich auch 2-3 Euro mehr. Und dann hattest du ja noch die Frage gestellt, woran erkenne ich jetzt einen guten Coach? Also ich hatte ja schon gerade gesagt, ne, ich halte es für eine Herausforderung, Pakete zu verkaufen von 10 Stunden, weil meines Erachtens können auch nach 2-3 Stunden, 4 Stunden schon gute Ergebnisse erzielt werden. Und so Pakete sind immer so eine, also meine Erfahrung ist immer, wenn du ein Paket verkaufst, dann wird es zum Ende hin wahrscheinlich schwierig, das wirklich effizient aufzufüllen. Also ich erlasse dann auch schon mal 1-2 Stunden, weil ich sage, hey, ich habe dir ein Paket verkauft, aber weißt du was, diese 2 Stunden, ich glaube, die brauchst du gar nicht mehr. Das hat was mit Fairness zu tun. Mhm. Also mit Transparenz, mit Fairness, nicht unbedingt verkaufen zu wollen, nicht verkaufen zu müssen. Und daran erkennt man meines Erachtens auch einen guten Coach. Man muss auch darauf achten, Coach ist kein geschützter Begriff. Mhm. Zu mir hat mal jemand gesagt, ja, noch so ein Coach. Mhm. Sag ich, ja, gibt aber keinen wie mich. Also übrigens hat man das mir auch gesagt, als ich mein Anwaltsstudium angefangen habe, mein Jurastudium. Ja, aber es gibt doch schon so viele Anwälte.
Ja.
Ja, natürlich. Gibt aber keine wie mich. Mhm. Vielleicht könnte man auch sagen, ja, gibt ja auch schon so viele Zahnarztpraxen. Mhm, genau. Gibt aber keine Zahnarztpraxis wie meine, würde ich meinem Kunden sagen. Du bist einzigartig. Und bei den Coaches ist es natürlich schwierig, sich den richtigen rauszusuchen. Da muss man schon genau drauf achten, ja, passt der zu meiner Branche, passt der zu mir? Mhm.
Okay. Das waren eigentlich schon ein paar Tipps, wie du einen guten Coach finden kannst. Oder kannst du da noch was ergänzen dazu?
Ja, um einen guten Coach zu finden, schaut man sich am besten die Qualifikation an. Also hat der Coach ein Uni-Zertifikat, hat der ein Zertifikat, was an einem Institut, das an der Uni angesiedelt ist, vorzuweisen? Welcher Standard steckt denn eigentlich dahinter, hinter der Ausbildung des Coaches? Ich mache zum Beispiel an der Uni Bielefeld ein Studium zum Business Coach, das geht noch bis August 2025, was einfach sehr breit aufgestellt ist. Na, also es gibt ja zum Beispiel Coaches, die ausschließlich systemisch arbeiten, die auch systemisch zertifiziert sind, also ein systemisch zertifizierter Coach. Und da sollte man einfach schauen, passt ein systemisch arbeitender Coach zu mir oder brauche ich einen Coach, der vielleicht auch breiter aufgestellt ist, der sowohl lösungsorientiert, humanistisch, hypnosystemisch oder arbeitet. Ne? Ja. Also was passt zu mir selber? Das ist nicht ganz einfach, weil in der Regel da draußen ganz, ganz viele Coaches unterschiedliche Ausbildungsstufen haben oder Ausbildungsgrade vorzuweisen haben, die nicht so ganz zu durchschauen sind. Das ist für einen Kunden nicht so ganz einfach. Ich denke, dass man darauf achten sollte, welche Qualifikation hat es und vor allen Dingen, stimmt die Chemie? Mhm. Also passt dieser Coach von seiner mentalen Denkweise überhaupt zu mir? Kann der mich verstehen? Das ist meines Erachtens noch viel entscheidender als jetzt diese Zertifikate. Die können ja eigentlich nur eine Qualität auch sicherstellen. Aber ich will nicht sagen, dass ein Coach, nur wenn er ein Zertifikat hat, mir wirklich helfen kann in meiner Praxis. Ja. Wenn das passt und wenn er mich verstehen kann, dann ist es unabhängig von einem vielleicht Qualitätsstandard zu sehen.
Ja.
Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber wissen. Es gibt genügend Personen da draußen, ich wäre auch so eine, die sagen, ich brauche einen gewissen Qualitätsstandard und mir ist das wichtig, auch darauf zu achten, welche Zertifizierung hat mein Coach, mit dem ich gerade zusammenarbeite.
Perfekt. Also das Thema mit der Chemie und ich glaube, da ist ja das kostenlose Erstgespräch bei dir auch hervorragend geeignet, um die Chemie einigermaßen abstimmen zu können, um da nicht gegebenenfalls falsch zu laufen. Ja Mensch, letzte Frage, die wir noch haben. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten und mit dir zusammenarbeiten? Kannst du da uns mal so ein paar Kontaktdaten noch sagen?
Ja, gerne. Das könnt ihr einmal unten in der Mail. Ihr werdet wahrscheinlich einen Link in die Caption nehmen.
Na klar.
Da werdet ihr auch meine Internetseite finden. Das ist www.leadingmefirst.de. Mhm. Und da gibt es auch die Möglichkeit, mit mir über E-Mail Kontakt aufzunehmen. Also ihr findet mich auch im Internet. Und meine Internetseite ist online. Und dann erstmal ein unverbindliches Gespräch bei einem Café, ob jetzt online, rein telefonisch oder Videotelefonat oder auch 1:1 vor Ort. Dann komme ich auch gerne in die Praxis, ins Unternehmen, wie auch immer, einfach mal durchzuführen. In der Regel passt sowas am besten einfach erstmal telefonisch. Da ist ja die Hürde ein bisschen geringer, also für mich kein Thema. Und dann einfach zu schauen, wo drückt denn gerade jetzt erstmal der Schuh? Mhm. Und können wir überhaupt mit dem Coaching bei diesem Schuhschmerz andrücken?
Mhm. Und wenn man sich dann sympathisch ist, kommt man zum Zweitgespräch und dann kommt man gegebenenfalls zusammen. Ja, das hört sich doch richtig gut an. Julia, ich danke für deine Zeit. bei uns im Podcast als Gästin dabei gewesen zu sein und wünsche dir mit den nächsten Coaches viel, viel Erfolg.
Dankeschön, lieber Stefan.
Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Bye, bye.